Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Herzlich willkommen, Frau Lenze. Ja, hallo.
Danke, hallo.
Der Empfänger heißt Ihr Roman, erschienen bei Klett Cotta. Es gibt eine Vorbemerkung, da steht, dieses Buch ist ein Roman, obwohl ich die Lebensgeschichte meines Großonkels Josef Klein zu großen Teilen verarbeitet habe, ist die literarische Figur Josef Klein meine Erfindung. Das ist auch die Hauptfigur Ihres Buches. Warum haben Sie sich für einen Roman entschieden? Sie hatten ja auch offenbar eine Biografie, und zwar eine eng vertraute Biografie Ihres Großonkels, schreiben können.
Ja, da habe ich mehrere Antworten drauf. Also erstens die platteste Antwort. Ich schreibe keine Sachbücher oder Biografien. Mein Genre ist der Roman, der fasziniert mich oder interessiert mich am meisten als Genre. Das Zweite ist, ich denke, in dieser Biografie, obwohl ich sie sehr weit rekonstruiert habe, sind so viele Lücken und auch vor allem Fragen, die zu groß sind, als dass man jetzt eine Biografie hätte machen können. Und außerdem in einem Sachtext muss man ganz anders vorgehen. Da hat man einfach diese diskursive Ebene, und ich mag einfach diese Zwischenbereiche und Zwischentöne, wie die Literatur das leisten kann, auch Ambivalenzen herstellen und den Leser auch einladen, selber eine Erfahrung zu machen. Das ist ja das Wesen von Literatur.
Das klingt so, als gibt es nicht eine große Erzählung über Ihren Großonkel in der Familie, die immer wieder herausgeholt wurde, wenn man sich zu Weihnachten oder zu Ostern traf.
Ja, also er wurde jetzt weder tabuisiert, noch war er das große Thema. Also wir wussten, dass es ihn gibt, so am Rande. Meine Mutter hat mir dann Ende 2013 ein Bündel Briefe überreicht und Fotografien. Und das war jetzt aber nicht, um das große Familiengeheimnis zu enthüllen, sondern ich hatte, glaube ich, auch danach gefragt. Ich wusste, es gibt diesen Großonkel, der nach Amerika ausgewandert ist in den 20ern und sich dort in etwas verstrickt hat, was mit den Nazis zu tun hatte. Und dann habe ich angefangen, ihn einfach mal zu recherchieren, quasi in die Suchmaschine einzuwerfen. Und dann stellte ich erstaunt fest, dass es einen Wikipedia-Eintrag gibt, wo er auch drin vorkommt. Also 1941 gab es den Duquesne-Spionagering. Das war der größte Spionagering bis heute in Amerika, der in Verurteilungen endete.
Und auch Ihr Großonkel ist damals verurteilt worden. Jedenfalls, wenn man dem Roman trauen darf, wenn man sozusagen ihn faktisch liest, wie ich es manchmal auch gemacht habe.
Ja, das kann man auch zu großen Teilen. Ich habe die Lebensstationen übernommen. Also das ist verbürgt, und er war tatsächlich 4 Jahre im Gefängnis und dann noch mal 4 Jahre im Internierungslager Ellis Island.
Auch das taucht auf. Sie haben ihm schon erzählt, ein Spionagering der Nazis, ein Auswanderer, Ihr Großonkel. Trotzdem heißt der Roman Der Empfänger, denkt man natürlich zunächst bei den Nazis an Volksempfänger. Das ist aber offenbar nicht gemeint. Warum heißt er Der Empfänger?
Ja, also Josef Klein ist Funkamateur, und das war damals ein sehr populäres Hobby. Und ich vergleiche das so ganz gerne mit dem Internet später, also ein Vorläufer des Internets. Man konnte sich halt weltweit verbinden. Das ist schon mal die erste Erklärung für diesen Titel, Der Empfänger. Das ist halt ein wichtiger Bestandteil. Dann natürlich charakterisiert...
Er könnte auch Der Sender heißen.
Ja, genau. Das ist eben, es charakterisiert die Persönlichkeit. Er ist jemand, der eher empfänglich ist, statt selber zu senden, also selber sich zu positionieren. Mhm. Ja. Er übernimmt eher nicht gerne Verantwortung, sondern er ist empfänglich. Reizvoll fand ich daran, dass der Begriff Empfänglichkeit ja eigentlich positiv konnotiert ist. Ja. Man aber auch sehen kann, es hat eine Schattenseite. Also wenn die Abgrenzung nicht rechtzeitig passiert, die Positionierung, dann kippt es sehr ins Negative. Und das ist dann eben auch bei dieser Figur der Fall.
Sie erzählen sehr schön, finde ich, in kurzen Szenen, sehr atmosphärisch, sehr nah dran an den Figuren. Und Sie müssen mir jetzt sagen, warum ich bei vielen Szenen, vor allen Dingen bei denen, die 49 in Neuss spielen, Josef Klein ist gerade aus den USA zurück, aus dem Internierungslager auf Ellis Island zurück. Er ist dort bei seinem Bruder und seiner Frau und 2 Kindern, einem Seifengroßhändler. Edith heißt die Frau, die er offenbar auch etwas begehrt. Und die haben so einen Alltag miteinander. Es wird nicht viel geredet. Ich habe bei allen diesen Szenen immer im Kopf, das ist irgendwie die Szenerie aus Der Handlungsreisende von Arthur Miller. Und zwar in der Verfilmung von Schlöndorff, die habe ich im Kopf, glaube ich, mit Dustin Hoffmann.
Ich hatte es nicht im Kopf.
Haben Sie eine Erklärung, warum ich dauernd daran denken könnte, es sind so Sepia-Töne, die in diesen kurzen Szenen eine Rolle spielen. Es gibt dieses Schweigen, es gibt zugleich so eine lastende Existenzialität. Also es ist ein schweres Leben, das Deutschland ist zerstört. Man hat eine Schuld auf sich geladen, weiß aber nicht genau welche oder will darüber nicht reden auf jeden Fall. Das ist so eine verschwiegene, zugleich niedergedrückte Stimmung. Ist es das?
Ja, also ich würde die auch so beschreiben auf jeden Fall. Die Assoziation hat wahrscheinlich jeder etwas anders, an was er dann denkt. Das ist natürlich diese spezielle Situation, dass dieser Bruder aus Amerika zurückkommt und nicht als der reiche Onkel aus Amerika, sondern einer, der alles verspielt hat und dessen Leben komplett aus der Bahn geworfen wurde, selbst verschuldet. Und beide Brüder, die haben sich 25 Jahre nicht gesehen, treffen wieder aufeinander. Und ursprünglich, das ist vielleicht auch das Wichtige noch, wollten beide gemeinsam auswandern, 1925. Und der Bruder Karl verliert ein Auge bei einem Arbeitsunfall und verliert die Einreisegenehmigung. Und deshalb muss Josef alleine auswandern. Und damit wird auch gespielt im Roman mit dieser Überlegung, was wäre eigentlich, wenn sie zu zweit gegangen wären, wenn er einen Kontext noch gehabt hätte in Amerika. Jedenfalls, sie treffen dann aufeinander im Nachkriegsdeutschland. Und Karl hat es irgendwie geschafft, das Hitler-Regime irgendwie zu durchschauen, zumindest sich nicht derart zu verstricken wie Josef. Und es gibt zwischen den Brüdern so eine leichte, also sehr viel Misstrauen und auch ein leichtes Konkurrenzverhältnis, so habe ich das empfunden. Ich bin ja auch nur eine Leserin meines eigenen Romans.
Ich habe mir schon gesagt, Sie sind eine verschwiegene Erzählerin. Sie erklären auch gar nicht, warum die beiden auswandern wollen in den 20er Jahren, Mitte der 20er Jahre.
Doch.
Kommt so kurz die Not, also materielle Not kommt.
Ich setze das voraus, also dass man das einfach weiß, ja, Weimarer Republik, Chaos-Situation, es gab viele Wirtschaftsflüchtlinge damals, was dann auch dazu geführt hat, dass tatsächlich Amerika die Einwanderungszahlen drastisch gedrosselt hat und Josef Klein war einer der letzten, die noch mit so einem größeren Schwung einreisen konnten. Mhm. Also das, ja, setze ich voraus, ich spreche es ein paar Mal auch an und es war damals wirklich gang und gäbe, also wer konnte, der ist aufgebrochen, ja.
Der Roman springt vor und zurück in der Zeit und zwar und auch über den Atlantik und wieder zurück, ohne dass man deswegen Schwierigkeiten hat zu folgen, weil sie immer oben an die Kapitel dran schreiben, Neuss 1949 oder eben New York 1939, New York 25, das ist unmittelbar nach der Ausreise, Argentinien sogar noch 49, wohin ja viele Nazis auch geflohen sind. Ellis Island 46, das war das Internierungslager, sogar Costa Rica 53. Also diskontinuierlich, trotzdem gut überschaubar. Und diese Orts- und Zeitangaben, die verleihen dem Roman ja was sehr Dokumentarisches. Ne? Also man fragt sich, hat sich diese Erzählweise entwickelt beim Schreiben, beim Nachforschen, auch vielleicht beim Nachforschen der Lücken, die Familienüberlieferung gelassen hat? Oder wollten Sie zunächst chronologisch erschreiben und das ging einfach nicht.
Ich habe tatsächlich aber auch in diesem Rhythmus geschrieben. Also ich wurde auch schon gefragt, ob ich vielleicht erst den einen Strang geschrieben habe, dann den anderen und das gemixt hätte. Nein, ich habe es wirklich in dieser Reihenfolge geschrieben, weil die auch die Schauplätze miteinander korrespondieren. Zumindest hoffe ich das oder das war mein Eindruck, dass meinetwegen dieses tropische, schwüle Costa Rica, diese Hitze auch einen tollen Kontrast bildet zu meinetwegen dann diesem bedrückenden Nachkriegsdeutschland und dann eben das pralle Leben in New York, in Manhattan oder ich sag mal platt Nazis vor Wolkenkratzern auf einmal. Also ich habe auch Freude gehabt als Autorin an diesen Atmosphären, die zu kreieren, miteinander zu kontrastieren und natürlich jedes Mal diesen Protagonisten zu haben, der jedes Mal auch in jeder Lebensphase auf sich einen anderen Blick haben muss. Ja, der immer versucht, sich durchzuwursteln, anzupassen. Das ist auch sein Problem. Ja. Und das wird dann jedes Mal durch diesen neuen Kontext auch deutlich, glaube ich, für den Leser. Ne?
Ja, und das lässt mich auch jetzt noch eine Erklärung darüber finden, warum ich an den Film dachte von Schlöndorff, Verfilmung von der Handlungsreisenden. Denn auch das ist natürlich, es ist eine Montage von verschiedenen Szenen und die sind oft auch kontrastiv gesetzt. Wie Sie eben sagten, hat ihnen Freude gemacht, plötzlich in Costa Rica in den Urwald einzukehren.
Genau.
Wo er dann auch noch landet. Da dieses Schweigen, das zwischen den Brüdern herrscht, das ist ziemlich verwirrend. Ich meine, immerhin könnte ja Josef Klein, der in den USA Joe natürlich heißt, einfach sagen, Herrgott, ich bin da reingerutscht. So wie Sie das übrigens auch schildern.
Ja,
er rutscht da irgendwie rein.
Ja, richtig.
Kein Versuch einer Entschuldigung.
Also erstmal zu dem, dass es dieses Gespräch so erstmal nicht gibt. Später gibt es ja eine Aussprache, da knallt es auch ganz schön zwischen den... Jetzt habe ich zu viel verraten.
Nein, es wird nicht verraten, aber, gut. Aber es ist auch eine sehr verschwiegene Aussprache, muss man sagen.
Ja, richtig. Ich glaube, ich erkläre es mir wirklich mit diesem ganz speziellen Bruderverhältnis, wo das Vertrauen einfach nicht da ist und die Karten auch neu gemischt sind. Historisch ist die Situation völlig neu und Ich stelle es mir wirklich so vor, dass man so nicht, ich glaube, vielleicht projizieren wir zu viel von uns selber hinein, dass wir denken, man kann auch über alles reden und sich aussprechen. Und die Generation war aber auch anders. Die ist damit jetzt nicht so offensiv umgegangen.
Ich dachte immer, das ist auch ein Reflex natürlich des historischen Beschweigens von Menschheitsverbrechen.
Absolut, natürlich.
Das spielt auch eine Rolle. Drumherum wird überhaupt nicht geredet. Also dann können die beiden auch nicht reden.
Richtig. Und ich meine, also Josef Klein, ich schätze mal, er selbst sieht sich sehr viel harmloser, als andere ihn sehen würden. Auch der Bruder inklusive. Und der Bruder ist relativ streng. Das ist ja so ein moralischer Mensch. Und da hat er schlicht gesagt auch keine Lust drauf, sich dem auszusetzen, diesem Urteil.
Sie haben schon gesagt, dass dieses Funken eine ganz besondere Rolle für Josef Klein spielt. Und Sie wollen auch eine Szene lesen, in der es genau um das Funken geht, an dem sein Herz liegt. Da taucht eine Person auf, die erwähnen wir kurz vorher. Das ist Arthur. Mhm. Das ist Josef Kleins Arbeitgeber in New York. Er druckt für sektiererische Gruppen, muss man sagen. Mhm. Also sowohl für Rechte wie auch für Schwarze.
Ja.
Kämpfer, rassistische, auf beiden Seiten, muss
Absolut.
Man sagen.
Absolut, ja.
Plakate, Ankündigungen, Flyer und die werden dann ausgetragen von Josef Klein.
Mhm, genau, ja. Vielleicht soll ich noch sagen, also es gab ja damals, also es war das nationalistische Element, was diese Gruppen sehr stark verbunden hat, dieses patriotische. Also man wundert sich, das ist ja ein Sammelsurium gewesen an Gruppierungen, wie Sie auch sagen. Also auch Schwarze haben sich teilweise auch wirklich für Hitler begeistert. Es war eine kleine Gruppe, muss man sagen. So. Und da tummelt er sich eben auch, also beruflich, und trägt diese Flyer aus. Und die Szene, die ich jetzt lese, beschreibt das Funken, wie das den Anfang genommen hat, dieses Hobby-Amateurfunk. Sein Freund Arthur hatte eines Tages vorgeschlagen, ein Funkgerät zu bauen. Tage und Wochen saßen sie zusammen, lasen einander aus den Büchern vor, sie bestrichen einen Pappzylinder mit Paraffin, drehten Draht auf einen Spulenkörper auf, malten Schaltpläne, schnitten Kabel. Öl und Brandgeruch, ein Haufen Schrauben, Drähte und Isolierband vor ihnen auf dem Tisch. Und Arthur zwirbelte an seinem rotblonden Charlie Chaplin-Schnurrbart, als plötzlich, er wird es nie vergessen, ein Ton aufstieg. Ein dünner, jaulender Ton, ein bisschen zwitschernd. Sie drehten am Frequenzrad und es kam etwas wie Wind auf und das Prasseln von Regen. Und als sie weiterdrehten, ertönten Klänge, die er noch nie gehört hatte. Elektrische Klänge, pfeifend, abschmierend, aufspringend, anschmiegend. Es löste ein Kribbeln in ihm aus, ein Glücksgefühl. Dann fingen sie Stimmen ein. Die Stimmen knisterten wie Laub im Winter. CQ, CQ, come quick. Eine zittrig jaulende Männerstimme sang Sweet Sally of my dreams. Sie schauten einander an, als hätten sie Gott manifestiert. Überall Stimmen. Man kann sich nun alles erzählen, was wirklich auf der Welt los ist. Es gibt irgendwann keine Geheimnisse mehr. Arthurs Gesicht leuchtete. Er war gerade in eine Gruppe eingetreten, die sich für den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit einsetzte und für den christlichen Glauben. Arthur war der Sohn irischer Einwanderer, aber überhaupt nicht gläubig. Er glaubte nur an Freundschaft und an deutschen Fleiß. Er hatte mit Josef in dieser Hinsicht eine Niete gezogen, merkte es auch bald, ließ ihn aber trotzdem in der Druckerei arbeiten und die ersten Jahre bei sich wohnen. Erst als Arthur heiratete, zog Josef nach East Harlem. In den Bars dort gab es Alkohol trotz der Prohibition, weshalb Arthur ihn oft besuchen kam und bald sein Leid über das Eheleben klagte. Sie kommentiert alles, was ich tue, dass ich eine Avocado falsch aufschneide in der Mitte statt längs. Ich hätte besser dich geheiratet. Wusstest du, dass es in Kalifornien Versuche gab, sie in Krokodilbirne umzubenennen? Wirklich? Wegen der Schale, konnte sich aber nicht durchsetzen. Er war gut im Morsen. Das tänzelnde Tut-Tut konnte man durch alles hindurch hören, das Geschrei der Nachbarn und den Straßenlärm. Anfangs saß er noch da mit Papier und Stift, um die Zeichen zusammenzufügen. Dann geschah es von alleine in seinem Kopf. Manche Geber erkannte er sofort an gewissen Verzögerungen, Dehnungen oder einem besonders galoppierenden Rhythmus. Jeder klang ein bisschen anders, jeder hatte eine eigene Handschrift. Er brauchte ein ganzes Jahr, bis er sich überwinden konnte, zu sprechen, zu reden, ohne jemanden zu sehen, Vertrauen entwickeln, etwas von sich in die Welt senden auf gut Glück. Und dann entdeckte er, wie befreiend das war. Niemand sah ihn, niemand wusste etwas über ihn, nicht wie groß oder klein er war, ob er in einem Einfamilienhaus mit Garten in Brooklyn wohnte oder in einer Mietskaserne in Harlem. Nur Stimme sein, überall, jederzeit. Anfangs wollte er sich weismachen, allein dieser kostbare Zustand schütze ihn vor Elend wie eine Magie. Mit der Depression wurden die universalen Regeln klarer. Es gab Mächte stärker als sein Innenleben.
Vielen Dank, Ulla Lenze.
Deutschlandfunk Kultur. Buchmesse ist überall.
Nur Stimme sein, das tauchte ja schon darin auf. Das Funkgerät ist extrem wichtig und dient Ihnen auch zur impliziten Charakterisierung der Hauptperson. Der will irgendwie verschwinden. Das heißt sogar später noch mal ganz deutlich, er will eigentlich verschwinden aus dieser Welt. Wegzudrehen, den Kontakt heranzudrehen, ihn wieder wegzudrehen und sich selbst dann dabei zum Verschwinden zu bringen. Das ist seltsam. Die meisten Personen der damaligen Zeit scheinen überzeugt gewesen zu sein, sie erleben große Zeiten und sie könnten stolz darauf sein, das zu erleben. Das ist eine ganz andere Person, eine der Zeiten abgewandte, die dann plötzlich hineingesogen wird in diese Zeit durch die Kontakte zu den deutschen Nazis in den USA.
Ja, also ich glaube, er ist einer, der so zwischen den Stühlen sitzt. Ja, er wird von dieser Herkunft dann vereinnahmt, er hält sich in diesem Einwanderermilieu auf. Und ich kann vielleicht gleich nachher noch eine Szene lesen, wo es noch mal deutlicher wird, wie er da sich umtut. Aber es ist eigentlich nicht so, womit er sich identifiziert. Er würde eigentlich sagen, er sei Amerikaner. Und nichtsdestotrotz hat eben die Herkunft entwickelt eben auch noch mal eine Macht nach mehreren Jahren, die er schon in Amerika lebt. Und dieses Verschwinden, ja, es ist interessant, ich schätze ihn als kleinen Mann ein. Also ich zeichne ihn auch so, er selber, das Vorbild war tatsächlich, also er war körperlich klein und er war sehr bescheiden und einfach. Und das hat mich auch interessiert, insofern es einfach dieses Reflexionsvermögen bei ihm gar nicht gegeben hat.
Mhm. Ja, das ist natürlich ein Grund für dieses Schweigen und diese fehlende sozusagen Ausdrucksfähigkeit und die Lust auch nur Stimme zu sein.
Genau,
und dann
genau.
Sozusagen nur teilweise aufzutauchen in der Wirklichkeit.
Genau, und eben auch sehr vermittelt. Es ist ja auch nie dieses unmittelbar, dass er unmittelbar Täter wäre, sondern es ist technisch sehr, sehr vermittelt über mehrere Stufen.
Ja, ja. Das ist ja ein ziemliches Kunststück, finde ich, von sozusagen als Deutsche von den 30er und 40er Jahren nicht unbedingt von dem Bekannten zu erzählen, sondern in diesem Falle dann von einem Schicksal, was zumindest mir eher unbekannt war und von dieser Alltagsseite aus. Es gibt übrigens eine Passage, in der tatsächlich das Bekannte auch zur Sprache kommt, in der nämlich der Bruder Karl in einem Brief seinem Bruder in den USA, Josef Klein, berichtet, er habe ein Haus gekauft, aber nicht billig, wie im Augenblick möglich. Ich glaube, er sagt nur billig. Doch, und hässlich auch noch, aber groß genug. Und natürlich ist klar, er spricht über die Arisierung.
Ja.
Und er ist auch stolz darauf, dass er da nicht mitgemacht hat. Das ist das, was Sie vorhin meinten mit, er hat sich anders verhalten, er hat sich nicht hineinziehen lassen in die Verführungen dieser Zeit. Aber er prahlt deswegen trotzdem nicht. Er nennt sich auch nicht einen Widerständler, wie das ja viele getan haben. Und das widerspricht aber auch vielem, was ich über die Zeit übrigens gelesen habe, auch in den Berichten von US-amerikanischen Korrespondentinnen vor allen Dingen, die durch das zerstörte Deutschland gefahren sind und gesagt haben, die Deutschen empfinden sich immer nur als Opfer.
Ja, ja.
Das ist eine ganz andere Haltung. So eine Aufrichtigkeit und so eine Anstand, sagen wir, im Alltag.
Bei Karl, ja.
Bei Karl.
Er macht da jetzt keine große Sache draus, aber ich meine, interessant ist ja wiederum, dass Karl als Romanfigur total unsympathisch ist. Ja, also
Sie verteilen die beiden.
Der quasi moralisch die Schuld hat, ist der vielleicht sympathischere und der andere ist eben sehr penibel, so deutsch penibel und übt sehr viel Druck aus und züchtigt auch die Kinder und so weiter. Also was ich eigentlich versucht habe, ist wirklich so Schwarz-Weiß auch ständig zu vermeiden, also Schwarz-Weiß-Malung. Also, dass so eine Ambivalenz auch total entsteht. Das konnte ich eben über diese Brüder dann auch gut erzeugen.
Mhm. Sie wollen noch eine Passage lesen, in der es auch über und gerade um die Nazis geht.
Ja.
Mit den Deutschen, und das sind zum Teil im guten Teil offenbar Nazis, die er dort kennenlernt, kommt Josef Klein ja in New York immer wieder als Austräger der Flyer in Kontakt. Er muss in ihr Viertel gehen, da gibt es Restaurants wie Old Heidelberg.
Genau, genau, das war auf der East Side. Also Yorkville gibt es heute immer noch, und damals waren da die Deutschen, zentrierten sich dort. Eine dünne Schicht Neuschnee bedeckte die Straße. Der Junge versuchte stets, die Stellen zu finden, wo noch keine Fußspuren waren, der Handwagen schlingerte. Der Junge war wirklich noch ein Kind. Hinter seiner Stirn tauchte ein Schmerz auf. Sie kamen an einer Apotheke vorbei, er überlegte, ob er Aspirin kaufen sollte, doch er wollte vor dem Jungen keine Schwäche zeigen. Am liebsten wäre er nach Hause gefahren, aber sie mussten noch zum Headquarter des Amerika-Deutschen Bundes, wo Hans Schmüderich die Druckvorlagen für den 20. Februar besprechen wollte. Ein kalter Wind blies vom East River. Dunkelheit senkte sich herab. Die Kälte roch nach Schnee, nach Brand, nach feuchtem Keller. Aus der Third Avenue kommend bogen sie in die 86. ein. Vor der Germania-Buchhandlung waren bereits die Rollläden heruntergelassen. Dort sollte er für Arthur etwas abholen, Reden aus dem Reichstag, die Arthur übersetzen ließ und dann verkaufte. Josef hatte mal eine Übersetzung angefangen, musste aber zu viele Wörter nachschlagen und manche fand er nicht einmal. Volkszorn etwa schien es nur im Deutschen zu geben. Er ging mit dem Jungen weiter zur 86. vorbei am Schwarzen Adler, dem Café Geiger, dem Jägerhaus und den Vereinigten Bayern von Groß New York. Aus den Bierkellern stieg der Lärm geselliger Runden. Kleine Hakenkreuzflaggen zierten Auslagen und leuchteten in den Fenstern. Sie bewegten sich auf die Wörter Möbelladen, Konditorei und Bremenhaus zu. Deutsche Wörter in New Yorks schnurgeraden Straßen, Bienenstich und Frankfurter Kranz in kalter Geometrie. Anfangs war er hierher gegangen, wie man zu einem Grab ging. Merkten die Deutschen es denn nicht? Als hätten sie zwar den aufrichtigen Willen, die Heimat nachzubasteln, aber als würde die Erinnerung mit jeder Generation ungenauer, mischten sich heimlich fremde Elemente hinein. Inzwischen merkte er es vermutlich selber nicht mehr. Er empfand so etwas wie Trost, wenn er zu Schaller und Weber ging und Mettwurst aß. Aber er wusste, sie schmeckte nicht wie in Düsseldorf. Vielleicht begann es schon mit dem Weidegras, der Sonne, dem Wind, weil schon die Schweine und Kühe anders schmeckten als daheim. Sie betraten ein dreigeschossiges Gebäude, gingen in den ersten Stock. Auf Deutsch las er Pressebüro, Schatzmeister, Sekretariat. Schmüderich saß an einem glänzenden Tisch, stand auf und reichte ihm die Hand. Er war ein großer, schwerer Mann. Wenn er lachte, sah man weit auseinanderstehende Zähne, die etwas Kindliches hatten, als trüge er seine Milchzähne noch in einem kleinen Döschen in der Hosentasche. Er hatte den Ruf, ein Frauenheld zu sein. Für den 20. Februar 1939 war ein großer Aufmarsch im Madison Square Garden geplant. Sie druckten dafür die Flyer, Plakate und Reden. Josef sah alles mit einem Nicken durch. Mein Bundesführer, las er. Fellow white Americans and other non-parasitic guests, las er. Er fühlte sich nicht gut. Sein Kopf dröhnte. Er betrachtete Schmüderich, der ihm gegenüber saß und die Sicherheitsmaßnahmen stolz auseinandersetzte. Es werden 20.000 Patrioten erwartet und 1.700 Polizisten stellt LaGuardia für unseren Schutz bereit. Mir gefällt dieses Land immer besser. Sie sprachen Deutsch miteinander, das sich fest und kantig im Mund anfühlte, im Kontrast zum Englischen, das wie Flüssigkeit auf der Zunge schwamm. Sie hatten sich letztes Jahr in der Rote Sandbar in Yorkville kennengelernt. Doch Schmüderich hatte sofort so geredet, als kannte man sich seit Jahren. Ich sehe aus, als hätte ich einen kleinen Schwanz, aber ich habe einen großen. Und er hatte gesagt, wir können gar nicht genug fremdgehen und deutschen Samen verteilen. Die Frauen hatten I gequiekt, aber mit einer gewissen Begeisterung. Ein Gefühl von Leichtigkeit hatte sich um den schweren Schmüderich herum ausgebreitet, eine Art Spaß. Was macht eigentlich dein Amateurfunk? Du bist doch so ein Bastler, habe ich das richtig in Erinnerung? Josef nickte. Neulich hatte er irgendwo aufgeschnappt, Schmüderichs amerikanische Frau wolle sich scheiden lassen. Zeig doch mal das Foto. Josef kramte das Foto hervor. Er trug es immer bei sich. Er und Princess vor der Funkstation, die Hündin wirkt so groß wie er. Schmüderich schien nachzudenken. Ich bring dich demnächst mal mit deutschen Geschäftsleuten in Kontakt. Die suchen neue Kommunikationswege nach Europa. Könnte für dich interessant sein. Netter Zuverdienst. Hättest du Interesse? Er hörte die Telefonistinnenstimme im anderen Zimmer und dann sich selbst sagen, auf jeden Fall, mit einem Hobby Geld zu verdienen, klingt gut. Und er spürte, dass sein Puls plötzlich unerklärlich schnell ging.
Vielen Dank, Oliver Lenz.
Deutschlandfunk Kultur. Buchmesse ist überall.
So geht das, wenn man offenbar zufällig an die Nazis gerät, blauäugig passiv bleibt und dann eben geheime Daten für die Leute funkt. Und das trägt ja zu diesem Spionagering, teils bei den Spionagerings, den Sie erwähnt haben, Duquesne-Spionagering bei. Sie sind abgesehen davon, weil Sie Ihrer Person so schön nahe bleiben, sehr zurückhaltend, wieder zurückhaltend, was die Gründe dafür angeht. Gut, passiv, blauäugig, aber mehr nicht.
Ja.
Man denkt natürlich sofort, was heißt das erinnerungspolitisch, wenn Ulla Lenz jetzt über Nazis schreibt, in Deutschland, in dem die Zeitzeugen aussterben. Es gibt ein Buch von Harald Welzer und seiner Arbeitsgruppe, das heißt Opa war kein Nazi. Das meint eigentlich nur, dass alle Leute, die sie befragt haben in der Arbeitsgruppe, natürlich gesagt haben, ja klar gab es die Nazis und die waren verbrecherisch, ganz furchtbar. Mein Opa aber, der war keiner von denen. Das war ein ganz normaler und lieber netter Mensch, so wie ich ihn kenne. Also dieses Auseinanderklaffen von öffentlich und privat. Heißt das bei Ihnen jetzt, mein Großonkel war kein Nazi?
Würde ich so nicht sagen. Also er war auf jeden Fall ein verurteilter Nazi-Agent. Und ich versuche im Roman, ihn weder in Schutz zu nehmen, zu verteidigen, noch zu verurteilen, weil es ist eigentlich literarisch gesehen eine Selbstverständlichkeit, dass man das dem Leser überlässt. Wir vergessen das heute, weil wir irgendwie in Zeiten leben, wo wir immer dazu geneigt sind, zu labeln, zu identifizieren. Wer ist das jetzt? Ist der auf meiner Seite? Ist er das nicht? Literatur macht das normalerweise eigentlich gar nicht. Ich habe dennoch dafür gesorgt, dass ich mit dem historischen Material verantwortungsvoll umgehe, dass nichts versehentlich Revisionistisches hineingerät, keine Schieflage aus Versehen. Das kann man durch viele, meinetwegen auch Nebenfiguren dafür sorgen, weil ich bin ja eigentlich immer in der Täterperspektive. Aber durch meinetwegen seine Freundin Lauren, die habe ich noch gar nicht jetzt erwähnt, aber sie ist ja politisch aktiv, macht ihm immer wieder Angebote, konfrontiert ihn, gibt es eben auch für den Leser diese starke Sichtbarkeit, wo die Figur versagt, also wo die Figur sich quasi vor der Verantwortung drückt und selbst verharmlost. Also ich denke, jeder Leser sollte da eigentlich, oder dafür ist Literatur da, selbst diese Erfahrung zu machen und sich selbst eine Meinung zu bilden.
Das müssen Sie jetzt auch. Sie können nämlich diesen Roman lesen. Der Empfänger heißt er, ist erschienen bei Klett Cotta von Ulla Lenze. Ulla Lenze im Bücherfrühling, vielen Dank für Ihren Besuch. Und trotz der jetzt im Augenblick sehr stark abnehmenden Auftrittsmöglichkeiten noch viele Möglichkeiten, das Buch zu promoten, online vielleicht sonst irgendwo außerhalb von Deutschland von Kultur.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ja.